Diese Sendung wird präsentiert von
FinCredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.
Startup Insider Daily. Investments und Exits.
Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und ihr hört Investments und Exits. Unser Format, in dem wir jeden Tag mit den wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland sprechen, über Finanzierungsrunden, Exits, manchmal auch Insolvenzen leider. Aber es geht vor allem um tiefgreifende Analysen, Meinungen und Hintergrundberichte. Und heute bei uns zu Gast ist Bastian Hasslinger, Vice President von Picus Capital. Und wir haben über zwei coole Themen gesprochen, die, ja, ich würde sagen, irgendwie auch in Verbindung stehen miteinander, irgendwie aber auch nicht. Aber was es damit auf sich hat, das hört ihr dann gleich von Bastian Hasslinger von Picus Capital.
Insider Daily. Investments und Exits.
Cool, ja, ich freue mich, Bastian Hasslinger ist wieder hier, Vice President von Picus Capital. Hallo Bastian.
Hi Jan, freut mich wieder hier zu sein.
Freue mich auch sehr, dass wir wieder sprechen. Heute dreht sich hier alles um Bäume, glaube ich. Ne? Deswegen freue ich mich auf ein tolles Gespräch mit dir. Aber erzähl doch erstmal ein paar Sätze zu euch, oder?
Klar, gerne. Genau, Picus, wir sind ein globaler Frühphaseninvestor. Global, weil wir im Grunde genommen in jedem relevanten Tech-Hub der Welt mittlerweile Offices haben, also von München, Berlin, Stockholm, London bis hin zu New York, Sao Paulo, Bangalore und Beijing. Wir fokussieren uns in der Regel auf die frühe Phase, also Sweet Spot ist immer so Pre-Seed und Seed Stage und arbeiten mit den Gründern da ganz oft schon zusammen, wenn es erstmal so um die Marktdiskussion geht, Diskussion von Geschäftsmodellen, und sind dann allerdings sehr, sehr langfristig orientiert und genau arbeiten da von der frühen Phase über den kompletten Lebenszyklus von so einer Venture mit den Teams zusammen. Wir machen letztendlich alles von plain vanilla B2B SaaS bis hin zu Biotech, Robotics, Cybersecurity. Sind da also auch sehr, sehr offen für so die Deep Tech Themen. Und genau, ich glaube, das ist so die kurze Zusammenfassung.
Ja, ich hatte auf Crunchbase geguckt, ihr wart schon wieder sehr fleißig, ne? Also kannst du ja vielleicht noch so zwei, drei Sachen rauspicken, die, also ich glaube, so Oktober, September, Oktober, November waren es irgendwie so schon wieder 10 Investments bei euch. Ja, geht zur Sache, ne? Der Markt schläft nicht.
Genau, nee, wir sind natürlich dauerhaft sehr, sehr aktiv. Haben jetzt in letzter Zeit, glaube ich, ein paar auch ganz coole Sachen in Deutschland wieder announced. Eins davon ist zum Beispiel GetPaid. GetPaid, die sind so im Payments-Bereich, aber eine Payments-Plattform, Payments-Infrastruktur mit einem sehr coolen Team. Alle Xing, Checkout.com, Microsoft, Google. Und da sind wir eben sehr, sehr früh auch in der Pre-Seed-Phase mit dazugekommen und unterstützen die gerade sehr fleißig. Auch in Deutschland wurde das Follow-Up-Investment in Solarize announced. Wir waren davor schon in der Pre-Seed-Runde auch dabei. Solarize passt auch so ein bisschen zum Thema, was wir später besprechen, also auch im breiteren so Climate and Energy Space, die ermöglichen es letztendlich Mietern oder Immobilieneigentümern, den Strom, den man mit Photovoltaikanlagen produziert, direkt an ihre Mieter zu verkaufen, und damit ermöglichen, bauen sie die Softwarelösung für das Mieterstrommodell mit der Ambition, mittelfristig so das Operating System auch für Microgrids zu bauen, also ein bisschen eine neue Art von ERP-System für die dezentrale Energieindustrie. Der Frederik, also einer der Gründer, hat davor auch Mambu gegründet, dieses Banking Infrastructure Venture, mittlerweile auch über 5 Milliarden wert. Genau, das waren so zwei, die kürzlich announced wurden und auch in Deutschland ansässig sind.
Ja, sehr, sehr cool. Also, und ich habe eben so despektierlich gesagt, oder fast despektierlich, heute geht es um Bäume. Wir können aber auch sagen, es geht eigentlich um Nachhaltigkeit, Impact und Klima, weil es sind tolle Themen, die du mitgebracht hast, finde ich. Lass es vielleicht mal reingehen. Aurora Tech, abgefahrenes Thema, finde ich.
Ja, absolut. Ist tatsächlich ein sehr spannendes Thema. Aurora Technologies schießen tatsächlich Wärmebildkameras ins All. Also ist tatsächlich geht's um Richtung ein bisschen in Richtung Space Tech, wo sich gerade auf der Sustainability Seite sehr, sehr viel tut, und Aurora Technologies ermöglichen es letztendlich durch eine Wärmebilderfassung. Einerseits grundsätzlich so ein besseres Verständnis vom Klimawandel zu bekommen, wirklich zu verstehen, wo ist es denn genau wie warm. Aber haben das sich da nochmal sehr stark fokussiert auf das ganze Thema Waldbrände. Also wie können wir Waldbrände aus der Luft effizienter erkennen und dann entsprechend auch früher bekämpfen können. Und haben sich somit als offenbar einziger kommerzieller Anbieter von satellitenbasierten Wärmebildern positioniert und damit ein super relevantes und spannendes Thema Made in Munich.
Ja, total abgefahren. Ich hatte gerade heute den Thomas Grübler zu Gast, den Gründer und CEO, und das Interview wird, glaube ich, wenn ich es richtig weiß, am Freitag ausgestrahlt. Deswegen bin ich ein bisschen drin und ich fand das eben also spannend mit den Waldbränden, aber sie messen auch zum Beispiel die Hitze in Städten oder auch den, das energetische Umfeld von Industrieanlagen. Ja, und das finde ich irgendwie schon alles ganz, ganz abgefahren, weil, wie du es gerade sagst, sie das scheinbar, zumindest er hat jetzt keinen Wettbewerber, keinen direkten nennen können, bis dato alleine machen, ne? Also allein auf weiter Flur, ja.
Ja, ich meine, absolut spannend, weil natürlich so aus dem Orbit, aus dem Space, hat man natürlich einen sehr spannenden Blick einfach auf die Welt und kann dann eben durch unterschiedliche Technologie verschiedene Dinge messen. Und während jetzt so ein Aurora-Tech sich darauf fokussiert, Wärme zu messen, gibt es dann eben andere, die sehr, sehr spezifisch zum Beispiel Methan erkennen und messen können und damit so natürlichen Methanausstoß identifizieren können. Wieder andere können mit ihren Kameras insgesamt sehr genau die Zusammensetzung der Atmosphäre in bestimmten Bereichen messen und damit dann eben auch Einblicke zur Bekämpfung des Klimawandels oder zu eben zu potenziellen Schwachstellen vielleicht, die in bestimmten Industrien oder sowas herrschen, geben. Das heißt, so das ganze Space/Climate-Tech Thema ist definitiv super heiß und auch für so in Anführungszeichen obvious Anwendungen wie das Monitoring von Nature-Based Offsetting-Projekten. Also wenn man kann ja seinen CO2-Footprint beispielsweise offsetten, indem man in bestimmte Reforestation-Projekte investiert, also Aufforstungsprojekte. Das ist so ein bisschen fraglich, inwieweit das dann wirklich offgesettet ist, aber das kann man machen auf jeden Fall. Und da gibt es dann Lösungen wie Silvera, die dann kontinuierlich monitoren, beispielsweise inwieweit funktionieren denn diese Aufforstungsprojekte denn wie geplant, also inwieweit wachsen die Bäume, denn brennen diese Bäume auch nicht wieder ab und so weiter und so fort. Das heißt, da passiert wahnsinnig viel und kann sehr, sehr viel automatisiert werden oder effizienter gemacht werden, wenn man das eben aus der Luft heraus macht.
Und was ich gar nicht wusste, das hat mir der Thomas so im Nebensatz hat das erwähnt, dass er meinte da so, es wäre mittlerweile relativ einfach ins All zu kommen. Da haben wir doch ein bisschen drüber gesprochen. Und dann hat er erzählt, es gibt mittlerweile einen sogenannten Orbit-as-a-Service-Bereich. Ja, man kann also tatsächlich einfach, also in Anführungszeichen, einfach seine Kamera ins All schießen lassen und dann einfach Satellitenplätze mieten. Das finde ich spannend, dass die Welt schon so weit ist. Das wusste ich nicht, ne?
Ja, ich meine, absolut spannend. Ich glaube, so die ganz großen Vorreiter, die es so ein bisschen ermöglicht haben, ist natürlich auch SpaceX.
Ja, genau.
Und aber genau das Thema ist natürlich wahnsinnig interessant, wie jetzt langsam der Weltraum so kommerziell nutzbar gemacht wird. Während wir schon, was weiß ich, vor 70, 80 Jahren die ersten Menschen ins All geschickt hat es dann nochmal 60, 65 Jahre gedauert, bis der All wirklich mal so ein bisschen at scale, oder der Weltraum at scale nutzbar gemacht wird für eben Technologien. Und mit Beispielen wie Aurora Tech zeigt's ja so ein bisschen, was für ein Potenzial da oben noch steckt, und wie man mit Technologie im Weltraum das Leben eben auf der Erde auch effizienter machen kann. Und deswegen, glaube ich, super spannend, so diese die Infrastruktur zu schaffen, um Dinge effizient ins All zu bekommen. Und dann natürlich auf der anderen Seite dann die Lösungen wie Aurora, die sich eben darauf fokussieren, Applikationen und Lösungen zu bauen, die man dort oben einsetzen kann.
Und ich hatte auch tatsächlich gedacht, dieses Thema, wenn Aurora Tech gepitcht hat, ja, wir reden ja immer von diesen 10x DNA-Faktoren, also dieses 10x, das ist ja immer so irgendwie das, was ein Investor gerne hören möchte. Und er hat erzählt, der Thomas, dass heute, wenn du in Kalifornien zum Beispiel die Messung von Waldbränden und sowas mit Drohnen machst, dann kostet das mit den Drohnen oder andersrum, da kostet Aurora Tech so viel für die ganze Welt, wie man eigentlich momentan mit Drohnen für Kalifornien zahlt. Also Faktor 100 an Kostenersparnis oder sowas. Irre, oder?
Und Drohnen ist ja schon deutlicher Effizienzgewinn zu so ein bisschen den alten Technologien, ja. wenn man mit dem Hubschrauber dann wirklich drüber geflogen Total. Ist beispielsweise. Das heißt, da ist definitiv wahnsinnig viel noch zu holen und die Qualitätssprünge oder Technologiesprünge, die eben eine deutlich höhere Bildqualität ermöglichen, die ermöglichen ja haben wahnsinnig viele Applikationen auch. Es gibt zum Beispiel so große Utility-Unternehmen, insbesondere in Gegenden wie Kalifornien. Das eine Problem ist ja, ein Waldbrand per se ist ja schon schlimm genug, aber wenn dann die brennenden Bäume auf die Strommasten beispielsweise fallen und in Kalifornien wird sehr, sehr viel noch oberirdisch gemacht, dann kann es eben auch schnell mal zu Blackouts kommen. Und auch insgesamt, wenn Bäume eben auf die Stromleitungen wachsen, kann es zu Problemen kommen. Und sowas jetzt einfach at scale monitoren zu können, kann riesen Einfluss eben darauf haben, wie effizient so Unternehmen dann ja auch ihre praktisch ihre Instandhaltung von ihrer Infrastruktur handhaben können.
Also ich fand das mit diesem Faktor 100, das war jetzt sogar so dahingesagt, ne? Also wie gesagt, dieser Vergleich Welt gegen Kalifornien, das fand ich mega spannend und er hat auch diesen Geschwindigkeitsvorteil noch genannt. Sie wollen 2026 in der Lage sein, quasi innerhalb von 30 Minuten eine Warnung abzugeben, dass es irgendwo brennt. Und auch das ist ja mega spannend, ne? Dass man wirklich, weil sie verarbeiten die Bilddaten im Satelliten schon, ja. Also auch total cool irgendwie, ja.
Ja, super, super spannend. Ich meine, was man auch lesen konnte, ist, dass sie ja tatsächlich schon circa 100.000 Brände täglich erkennen können.
Ja, Wahnsinn.
Und jetzt bereits 160 Hektar Wald auf über 6 Kontinenten monitoren. Also
160 Millionen Hektar.
160 Millionen, genau, ja, Hektar. Ja, ja. Also wirklich sehr, sehr cool, was sie da schon auf die Beine gestellt haben. Und da sind jetzt die 15 Millionen, die sie jetzt nochmal eingesammelt haben, sicher genau das Richtige, um die ganze Entwicklung noch weiter zu beschleunigen.
Genau, das ist eine erweiterte Series A, ne? Vielleicht kannst du das nochmal kurz von rein technisch einordnen. Was heißt, ne, weil ich glaube, die Series A war 2021 schon eigentlich ein relativ langer Zeitraum zwischen der eigenen Series A und dieser Extension oder Erweiterung, ne? Ist das gerade marktüblich? Ist das gerade oder vom Umfeld her auch geschuldet oder warum macht man das?
Ich meine, die Details zu der Runde, die habe ich jetzt natürlich nicht. Oft ist das so ein bisschen auch so eine Gefühlssache, wie man seine Runden jetzt definiert. Also ob das jetzt eine Series A oder Series B oder eine Extension von der Series A ist. Da gibt es keine so harten Regeln, wie man das nennt. Es hängt dann oft so ein bisschen eben an der Bewertung zusammen. Wenn man an der Bewertung beispielsweise von der letzten Runde festhält oder zumindest in dem Spektrum bleibt, dann kann es natürlich sein, dass man es deswegen erweiterte Series A nennt. Und so grundsätzlich diese Extensions oder Bridge Rounds, die man das nennt, jetzt nochmal so Geld zwischendrin, um wirklich die nächsten Meilensteine zu erreichen, um dann aggressive nächste Runde raisen zu können. Das ist jetzt natürlich so im aktuellen Marktumfeld schon was man regelmäßiger sieht. Oft wird das dann eben auch intern gemacht, dass dann so Bridge-Runden, also Brückenrunden von den bestehenden Investoren gemacht werden, um gar nicht jetzt auf den Markt gehen zu müssen und externe Investoren nochmal anzusprechen. Aber teilweise kommt es dann eben auch dazu, dass neue externe Investoren dazukommen. Und ist so ein bisschen diese exotischen Arten von Finanzierungsrunden, die werden natürlich in Zeiten von enger werdenden Märkten, sieht man sowas dann doch häufiger.
Aber hier ist es ja ein externer Investor, ne? Und die Runde ist ja auch größer als die ursprüngliche Series. Ist ja auch nochmal spannend, ne?
Genau, jetzt hier 15 Millionen mit einem neuen Impact-Investor. Edafone hatte ich davor auch noch nicht gehört, aber es sind einige andere Investoren noch mit dabei, die man hier in Deutschland ein bisschen besser kennt. Also Ananda Impact, Apex. Und natürlich bei bei Technologien und Unternehmen wie diesem ist natürlich auch so halbwegs spannend, dann über staatliche Förderungsmittel noch Geld einzusammeln. Und das wurde hier in dem Fall jetzt auch gemacht, soweit ich das weiß.
Man hört bei dir, im Hintergrund wird es unruhig. Ich weiß, du musst gleich zum nächsten Termin, aber deswegen würde ich sagen, mit Blick auf die Uhr, du hast ja noch ein zweites Thema mitgebracht. Da bleiben wir eigentlich, entfernt im gleichen Space, weil nochmal, es geht um Bäume, aber ansonsten haben die beiden Sachen nicht viel miteinander zu tun, ne?
Genau, ganz entfernt im selben Space, aber tatsächlich dann doch vom Geschäftsmodell was ganz anderes. Und zwar haben wir noch TreeCard zum Besprechen heute. Das ist einerseits eine sehr, sehr starke Finanzierungsrunde, die sie da jetzt auf die Beine gestellt haben, für ein sehr so interessantes Thema. Und deswegen dachte ich, es ist mal cool zu besprechen. Also was macht TreeCard? Letztendlich ermöglicht es TreeCard oder gibt TreeCard Konsumenten eine neue Art von Debitkarte. Ist dann so eine coole Debitkarte, die aus Holz auch gefertigt wurde. Und der so ein bisschen der Trick an der Sache ist, dass wenn man mit der Debitkarte dann zahlt, dann werden alle 50 Euro, die man ausgegeben hat, wird ein Baum gepflanzt. Und damit ohne aktiv was Gutes tun zu müssen, tut man dann eben passiv was Gutes. Und zwar einfach, indem man Geld ausgibt, pflanzt man Bäume. Und deswegen so ein bisschen ein No-Brainer eigentlich. Warum sollte man es nicht machen? Und das ermöglicht TreeCard ganz spannend, weil sie eben nicht zur Neobank werden. Also es ist nicht so, dass sie sagen, du kannst ein neues Bankkonto bei uns eröffnen, sondern so wie ich das verstehe, verknüpfen sie praktisch das bestehende Bankkonto praktisch mit ihrer Lösung, und dann kannst du einfach über ihre Kreditkarte, die mit deinem bestehenden Bankkonto verknüpft ist, wird dann eben dieser Baumpflanz-Service angeboten. Und zusätzlich dazu gibt es noch so einige Benefits, wie beispielsweise den Zugang zu verschiedene Nationalparks und so weiter. Letztendlich das Ganze wird finanziert über die Merchant Fee, die eben bei jeder Transaktion über so eine Mastercard beispielsweise anfällt. Da wird ein Großteil der Merchant Fee genutzt dann, um das Pflanzen der Bäume zu finanzieren.
Mhm. Ich habe das gelesen, habe danach sofort wieder mich erinnert an diese alte Diskussion, wann ist es wirklich ein Unternehmen und wann ist es nur ein Feature? Und das für mich war irgendwie so ein Ding, das kann doch eigentlich jeder machen. Also warum geht jetzt nicht ein Visa oder wer auch immer hin, Mastercard, und sagt, okay, das kommt scheinbar an und das machen wir jetzt auch. Dann habe ich diese Finanzierungshöhe gesehen, habe gedacht, naja, irgendwie kann das ja nicht ein Feature sein, sonst würde ja auch nicht Valar Ventures und sowas investieren.
Ja, absolut. Ich glaube, also ich bin mir auch relativ sicher, dass da eine deutlich größere Vision noch dahinter steckt. Ich meine, jetzt nochmal 23 Millionen Series A, angeführt von Valar Ventures, was ja ein absoluter Top-Fintech-Investor ist. Und die Runde davor wurde von EQT angeführt. Und andere bekannte Player wie Seedcamp sind beispielsweise auch dabei. Der Figma-Founder hat auch mit investiert. Also echt ein sehr starkes Setup.
Ecosia auch, ne? Ja, ja.
Genau, ja. Und ich bin mal sehr, sehr gespannt, wie sich das Ganze entwickelt. Die sind aktuell jetzt erst in den USA live, haben dort, glaube ich, schon 250.000 Kunden auf der Warteliste, aber auch schon 200.000 Bäume gepflanzt und kommen jetzt bald nach Europa. Und ich meine, das passt insgesamt so ganz gut in den Trend, dass Konsumenten immer mehr und mehr umweltbewusst und so nachhaltigkeitsbewusst werden. Und natürlich möchte man generell immer gerne Gutes tun. Und wenn man das Ganze passiv machen kann, einfach indem man Geld ausgibt, ist natürlich besonders attraktiv. Aber ich bin mal gespannt, was so ein bisschen dieses größere Produkt von ihnen dann werden wird. Ich glaube, was da ganz spannend ist und was so beispielsweise Unternehmen wie Yoro aus den USA machen, ist so deutlich stärker in die Richtung, wie können wir Konsumenten ermöglichen, dass sie ihren CO2-Fußabdruck besser verstehen. Also wirklich das Carbon Accounting und Management, was ja für Unternehmen, was sehr, sehr, sehr heißes Thema ist. Wie können wir das jetzt auch Konsumenten möglich machen, dass jeder wirklich seinen eigenen Impact besser versteht und potenziell dann eben auch optimieren kann, offsetten kann. Und Joro ist ein super spannendes Unternehmen. Sequoia hat da die letzten beiden Runden gemacht und so Impact-Investoren wie Norsten sind auch mit dabei. Und die machen das eben in der Regel basierend auf dem Spend-Data, also den Informationen zu den Ausgaben der Konsumenten. Das heißt, die verknüpfen sich auch mit dem Bankkonto ihrer Kunden und können dann darauf basierend berechnen, ja okay, wenn du eben einen Flug kaufst nach in die USA, das können sie natürlich, die Informationen sind ja praktisch in den Transaktionsdaten drin und dann kann man darauf basierend dann eben den Impact berechnen. Und es könnte sein, dass ich eben ein Treecard auch in die Richtung entwickeln möchte. Das ist eine reine Hypothese, aber dann wird sich das Ganze in so ein eher so in so eine Produktvision, wird es dann auch reinpassen.
Wobei der Name Treecard ist schon sehr eng und deskriptiv, ne? Dass also da ist so ein Joro oder sowas dann vielleicht von vornherein erstmal weitergefasst, ne? Ich hatte hier so ein bisschen noch den Knackpunkt, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber sie belohnen ja eigentlich Konsum mit Bäume pflanzen, ne? Und das heißt, das hat so für mich so ein bisschen so ein Gefühl von Greenwashing eigentlich, so dass da irgendwie die Leute eigentlich so ein bisschen an der Nase herumführt. Also es gibt ja von Patagonia gab es ja diese tolle Kampagne Don't Buy This Jacket, ne? Und eigentlich müsste man ja eher umgekehrt sagen, man incentiviert eigentlich Nicht-Konsum. Also man für jede 50 Euro, die du sparst und nicht ausgibst, wird ein Baum gepflanzt, weißt du?
Ja, absolut. Aber ich meine, das ist bei diesen Modellen ja immer so ein bisschen das Schwierige. Und ich glaube, was so ein bisschen eher der Ansatz ist, ist eben nicht, dass man Konsum belohnt, sondern eben, dass man passiv, auch wenn du so weiter konsumierst, wie du es davor gemacht hast, passiert dennoch was Gutes dabei.
Ja, ja, nee, den Teil kann ich auch was abgesehen.
Genau,
ja.
Aber natürlich verstehe ich das Argument total, dass man grundsätzlich eher so Transparenz in den Konsum bringen sollte und im besten Fall eben weniger und bewusster konsumieren. Und das ist eben die Frage, inwieweit können sie sich auch praktisch in die Richtung bewegen. Aber da ist zumindest so in der Pressemitteilung und den Informationen, die man so öffentlich hat, relativ wenig darüber berichtet. Aber definitiv sehr, sehr starkes Investor-Setup, sehr, sehr starkes Konsumenteninteresse auch. Und da können wir, glaube ich, mal sehr gespannt sein, wie sich das Thema weiterentwickelt.
Total. Aber vielleicht ihr als Early-Stage-VCs, würdet ihr jetzt in ein deutsches Unternehmen investieren, ein deutsches Team, das jetzt sagen würde, wir würden das hier gerne nach Europa bringen? Ist das
also
so ein Thema, was man jetzt...
Treecard ist ja europäisch, also die sind ja based in London, die sind nur in den USA.
Ach so, nur in den USA gestartet.
Ganz
okay.
Genau. Das heißt, da jetzt so noch ein zweites Team in dem Bereich zu backen, ist wahrscheinlich, sollte man sich zweimal überlegen. So jetzt für das Geschäftsmodell, was jetzt so von außen sichtbar ist, ich sehe die Attraktivität nicht 100% auch. Also für uns wäre es dann schon sehr, sehr spannend zu sehen, was die Produktvision, wie umfassend denkt man das? Weil so grundsätzlich so diese Hypothese, dass man das ganze Thema Impact noch zugänglicher oder Konsumenten noch zugänglicher macht und Konsumenten praktisch eben es ermöglicht, noch schlauere Entscheidungen zu treffen, eben mit so ESG und Sustainability im Hinterkopf. Da glauben wir schon sehr stark dran und da glauben wir auch, dass da sehr spannende Unternehmen entstehen werden. Und vielleicht ist einfach nur dieser Ansatz über die Karte und das Bäumepflanzen einfach nur ein super effizienter Go-to-Market und einfach so ein bisschen ein Trick, um in die Hände der Konsumenten zu kommen mit so einem No-Brainer-Angebot, um sich von dort an weiterzuentwickeln.
Ist halt eine super Story, ne? Die man auch weitererzählt, ne? Mit der Karte auch noch, ja?
Genau, so eine Holzkarte, die zeigt man dann allen seinen Bekannten und Freunden. Also ich glaube schon, dass das spannende, einfach eine spannende Marketing- oder Growth-Möglichkeit da ist. Die Frage ist dann eben nur, wie gesagt, was für ein nachhaltiges Produkt steckt dann dahinter, weil einfach nur der Hype für so eine Holzkarte, der kann natürlich nicht genügen, um ein nachhaltiges Geschäft aufzubauen, sondern eben das, was dann danach kommt. Und entsprechend können wir mal sehr gespannt sein, zu sehen, wie sich das entwickelt. Grundsätzlich natürlich immer sehr, sehr cool, wenn sich starke Gründerteams mit dem Thema beschäftigen. Und insbesondere so das ganze Thema Climate Tech, Energy Tech ist auch so eines der Bereiche, mit denen wir uns bei Picus wahnsinnig intensiv beschäftigen. Und damit so Unternehmen wie Enpal, die ja jetzt schon so ein bisschen älter sind, und Solarize, was ich ja schon beschrieben habe, im Energy-Bereich eben sehr aktiv, aber auch auf der Climate-Seite mit Unternehmen wie beispielsweise Caesar, ich glaube, den Magnus, den hattest du ja auch mal hier im Podcast, oder Tanso aus München, die sich aufs Thema Carbon Accounting fokussieren, sind wir da auch sehr, sehr aktiv in dem Bereich und sind da immer froh, mit neuen Gründerteams auch in Kontakt zu kommen.
Also Gesprächsbereitschaft besteht, ja. Das heißt, wie erreicht man euch da am besten?
Auf allen Kanälen. Ich glaube, man findet unsere E-Mail-Adresse auf der Webseite. Man kann uns auf LinkedIn anschreiben. Natürlich am besten immer irgendwie übers Netzwerk kommen, jemanden gemeinsame Kontakte. Aber wir freuen uns da wirklich immer sehr auf einfach auf die auch teilweise Cold Outreaches und damit, falls es relevant ist für uns, eben mit den Gründerteams direkt zu sprechen.
Super. Bastian, dann war das ganz großartig, finde ich. Tolle Themen, muss ich sagen. Hat mir echt großen Spaß gemacht. Und dann würde ich sagen, bei TreeCard bleiben wir aber mal dran und behalten mal im Auge, was sich daraus noch entwickelt. Ja?
Auf jeden Fall, sind wir mal sehr gespannt.
Cool. Lieben Dank und bis zum nächsten Mal, ja?
Mach's gut, Jan. Ciao.
Startup Insider Daily, Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene.
So, das war Bastian Hasslinger von Picus Capital. Zwei mega coole Themen. Ich glaube, ich habe nicht zu viel versprochen, aber mir hat es auf jeden Fall großen Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Und wenn dem so sein sollte, wie immer die Bitte an euch, empfehlt uns doch gerne weiter. Wir freuen uns natürlich immer über neue Hörerinnen und Hörer, die uns noch nicht kennen. Das wisst ihr schon und deswegen auch an dieser Stelle nochmal vielen Dank dafür, wenn ihr uns weiterempfehlt. Ja, und ansonsten hoffe ich, ihr schaltet nachher wieder rein. Wir haben noch ein tolles Interview nachher und auch die nächste Folge von To Infinity and Beyond. Unseren Krypto, Web 3.0, Blockchain und alles, was dazugehört, Podcast. Also wirklich ein sehr, sehr cooles Format. Es lohnt sich, wieder reinzuschalten. Bis dahin erstmal euch einen wunderschönen Tag. Ciao, ciao.
Diese Sendung wurde präsentiert von
Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.